KinoCast.
So, der Wolf und der Albino begrüßen euch recht herzlich hier zum neuen KinoCast direkt aus dem Metropol in Stuttgart. Nein, natürlich nicht Wolf und Albino, sondern hier ist der Erik und der
Alex.
Willkommen mal wieder zu unserer kleinen, lauschigen Sendung. Und wir haben für euch wieder viel mitgebracht. Gesehene Filme, Sneak Preview Filme, Auslosung von dem Gewinnspiel und so weiter. Wir kommen ja gerade aus der Sneak und es lief heute der Film 3 Days to Kill. Jetzt muss ich kurz überlegen, genau. Weil da gab es irgendwie mal 8 Days to Live und sowas. Deswegen 3 Days to Kill. Wobei ich den Titel im Nachhinein kann ich mir jetzt irgendwie nicht ganz herleiten, warum 3 Tage.
Ja, ne, hab's mir auch überlegt, aber kam auch nicht dahinter.
Also irgendwann war er mal 3 Tage allein mit seiner Tochter, aber in den 3 Tagen war jetzt auch kein Ultimatum oder sowas. Also seltsamer Titel. Regie hat geführt Mac G, den man kennen könnte. Den hatten wir auch schon mal in der Sneak Preview als Regisseur, nämlich für den Film Das gibt Ärger. Mhm. Der war ja ziemlich lustig.
Ja.
Mit dem neuen Captain Kirk und mit dem, dessen Namen Tom Hardy, genau, ich gerade vergessen habe, wollte ich sagen, aber mir ist noch eingefallen. Ja, und in diesem Film sehen wir Kevin Costner. Kevin Costner hat dieses Jahr irgendwie so ein kleines Revival, habe ich das Gefühl. Das sehen wir in sehr vielen Filmen. Da kommen auch noch einige Filme.
Mhm.
Ja, aber vielleicht ganz kurz, worum geht's? Kevin Costner ist ein CIA-Agent. Ganz am Anfang sehen wir einen Einsatz in Belgrad, glaube ich, war das, wo es um den Wolf und den Albino geht. Ja, ist immer gut in Geheimdienstkreisen, wenn die absoluten Bösewichter wirklich unverkennbare Personen sind, wie jemand, der sich eine Glatze rasiert und wirklich ein Albino ist und auch noch hinkt zu allem Überfluss. Ja. Aber ja, egal. Jedenfalls geht das gehörig schief, diese Aktion in diesem Hotel. Und danach kommt er ins Krankenhaus und erfährt dort, dass er nicht mehr lange zu leben hat, weil er hat irgend so eine Form von Krebs im Gehirn und sowas. Und Lunge ist, glaube ich, auch betroffen, deswegen hustet er immer mal so ein bisschen. Und er hat eigentlich nur noch so 3 Monate und ihm wird am Anfang gesagt, ja, so, oder er findet selber heraus, also Weihnachten wird dieses Jahr irgendwie nichts mehr.
Ja, genau.
So. Dann beschließt er, weil er sein ganzes Leben irgendwie dem Job gewidmet hat, beschließt er auf seinen letzten Tage irgendwie nochmal mit seiner Familie anzubandeln. Sprich, er fliegt nach Paris und will dort seine Frau oder Ex-Frau, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, die sind noch verheiratet. Ne?
Sind noch verheiratet.
Frau und Tochter treffen. Die Tochter natürlich mittlerweile schon richtig groß, also die Erinnerungsfetzen, die wir immer mal von ihm gesehen haben, da war sie noch relativ klein. Mittlerweile ist sie schon in der Pubertät und hatte auch so einige Probleme. Jedenfalls sind die alle nicht ganz so begeistert, dass er wieder auftaucht, zumal er verspricht zwar, dass er nicht mehr für die CIA arbeitet, aber irgendwie können sie ihm das nicht abkaufen. Und ja, dazu kommt es noch, dass eine Frau, die auch von der CIA beauftragt wurde, also man hatte damals bei diesem Auftrag in Belgrad parallel irgendwie 2 Teams beauftragt, die bestimmte Ziele ausschalten sollten, und diese Frau, eine sehr ambitionierte ausgebildete CIA-Killerin, die sollte halt 1 der Ziele auch ausschalten. Allerdings dadurch, dass es alles irgendwie ein bisschen schief lief, konnte sie ihren Auftrag auch nicht erfüllen. Sie will das dann irgendwie im Nachhinein noch richtig stellen. Sie will ihren Auftrag noch erfüllen, braucht aber die Hilfe von Kevin Costner und Filmmeister Ethan dazu. Und weil er damals diese eine Person gesehen hat, er weiß, wie die eine Person, die sich immer sehr bedeckt hält, aussieht. Und deswegen versucht sie ihn zu akquirieren. Das Ganze macht sie mit einem experimentellen Medikament, was ihm das Leben noch so ein bisschen verlängern kann. Wo sie sagt, okay, dann hast du eben nicht nur die 3 Monate, sondern kannst noch ein bisschen länger mit deiner Familie, musst aber halt für mich arbeiten an diesem Fall und den halt klarstellen. So. Das ist eigentlich so die Grundprämisse. Vielleicht noch, sei noch erwähnt, der Film ist entstanden nach einer Idee und Buch von Luc Besson, von dem haben wir ja schon einiges gesehen. Und ja, da hat er auch, ich glaube, Nonstop hat er, glaube ich, auch produziert oder so. Und also sehr viele Actionfilme, Taken hier, 96 Hours und Transporter und was nicht alles. Und man merkt im Film das auch an, er spielt ja auch Paris oder sehr viel Frankreich dann auch.
Ja.
Ich glaube, habe ich jetzt noch irgendwas Wesentliches vergessen? Eigentlich nicht. Nö.
Nee.
Achso, er kommt in seine Wohnung in Paris, die ist mittlerweile bevölkert von einer Familie aus Mali und muss dann halt erfahren, also weil er natürlich jetzt ein paar Monate außer Landes war, ist es gar nicht aufgefallen, dass es mittlerweile so eine Art Hausbesetzung gab bei ihm im Haus. Und er lässt diese Familie erstmal dort wohnen, weil er erfährt auch, dass es irgendwie in Frankreich so ein Gesetz gibt, dass er die nicht einfach rauswerfen kann oder irgend sowas. Jedenfalls arrangiert er sich dann mit denen und das ist auch ganz lustig. So, das war ihm.
Ja.
Mehr kann man, glaube ich, spoilerfrei jetzt nicht.
Nö, ich denke, das passt. Also Kevin Costner mag ich ja, habe mich deshalb gefreut, ihn mal wiederzusehen. Er kann es immer noch, ein bisschen älter geworden, aber werden wir alle. Kann ja nichts für. Zum Film ist, wie der Erik schon richtig gesagt hat, halt ein guter Actionfilm, hat ganz gute Charaktere, finde ich. Also auch die, gerade diese Familie aus Mali fand ich wirklich gut und Kevin Costner spielt gut. Dann diese CIA-Lady spielt gut, Tochter spielt gut. Ansonsten muss ich sagen, war es für mich so ein bisschen Einheitsbrei. Das heißt, ich habe mir so überlegt, will ich mir den nochmal gucken, kaufe ich mir dann auf Blu-ray, das sind immer so die Gedanken. Ich habe mich ja schon gefreut, weil es ein Universumfilm ist. Die produzieren ja immer recht gute Heimkino-Medien. Ich sage mir, nee, weil ich habe ihn jetzt gesehen, der hat mir gut gefallen, ich habe mich unterhalten gefühlt, geht 2 Stunden. Ja, aber ganz ehrlich, hätte ich jetzt daheim einen Fernseher angemacht und mir auf irgendeinem Kanal einen Actionfilm angeguckt, dann wäre ich jetzt genauso in der gleichen Stimmung wie jetzt. Wäre wahrscheinlich nicht traurig, aber auch nicht überglücklich. Heißt für mich eigentlich Einheitsbrei, wie ich es gerade schon gesagt habe. Also sticht jetzt für mich nicht großartig hervor. Erik wird euch sicherlich nachher noch was zu den Kameraeinstellungen in Paris sagen. Da kann ich natürlich nicht so arg mitreden, weil ich da nicht so einen Draht hin habe. Kameraeinstellungen an sich, am Anfang fand ich es relativ gut, wo sie da so ein bisschen am Boden gelegen sind. Dann während dem Film hat es alles auch ein bisschen nachgelassen. Ja, also für mich kann man gucken, muss man nicht gucken. Ob man im Kino sehen muss, wieder für die teilweise relativ hohen Preise sei dahingestellt. Also, ja.
Ja, ich fand, es war halt gerade nicht ganz so ein Einheitsbrei, den man so kennt, weil, ich sag mal, die Geschichte mit seiner Familie, was er immer so ein bisschen mit unter einen Hut bringen muss, seine Tätigkeit und die Familie, das war irgendwie so ein bisschen was anderes. Leider sehe ich da auch so ein bisschen das Problem, das Grundproblem des Films, weil diese Nebengeschichte mit seiner Familie ist zwar eigentlich irgendwie schon nett und toll gewesen, aber es hat den Film irgendwie so viel Fahrt immer rausgenommen und war teilweise auch etwas, ja, langatmig, manchmal ein bisschen Fremdschämen und sowas drin, wenn er da mal wieder irgendwie sich komisch, weil er natürlich, er ist jetzt nicht gerade so derjenige mit sehr viel emotionaler Intelligenz. Er hat halt immer alles eher so mit der Faust oder mit der Waffe gelöst. Und als es dann darum geht, sich da irgendwie, oder also vorgestellt wird, dem Freund seiner Freundin und so, ach, das ist alles so teilweise ein bisschen sehr kurios gemacht und so. Ich weiß, was der Regisseur damit sagen wollte, wie er das rüberbringen wollte, aber ja, dadurch ist der Film halt auch sehr lang geraten, mit 2 Stunden.
Ja.
Mit, also die Story selbst hätte jetzt, macht jetzt bei weitem nicht so viel aus von dem Film. Also da ist halt wirklich sehr viel Nebenplot, der teilweise auch sehr lustig war. Mit dem Limousinenfahrer, den er da in Anführungszeichen überzeugt, ihm ein bisschen mit zu helfen oder
ein gewisses Rezept für, was war's?
Guido,
Spaghetti.
Guido, kommst du, wo kommst du her? Ja, aus Catania, Italien, Sizilien. Übrigens eine sehr schöne Ecke, Catania, kann ich sehr empfehlen. Ja, nee, also lustig. Und dann natürlich, ja, für frankophile Personen, also das wieder Sightseeing dabei. Leider ein bisschen zu viel, ist eigentlich fast so, wie wenn irgendwelche Amis einen Film drehen in Paris. Ja gut, McGee ist ja ein Ami, okay, dann, weil du siehst eigentlich fast überall immer einen Eiffelturm oder irgendwas
anderes. Ja,
aber sehr schön, also wer Paris mag, sieht da wirklich sehr viele Ecken. Ansonsten halt ein McGee-Actionfilm halt, ne, also wie Triangle für Charlie, der erste. Ich rede jetzt nicht von dem zweiten, der war furchtbar, aber der erste war richtig gut.
Ja, das stimmt. Ja.
Das gibt Ärger, fand ich auch gut. Also bei mir hat er gefallen. Wenn er jetzt noch ein bisschen anders wäre mittendrin, so, ja. Auf jeden Fall, ja, wie du schon gesagt hast, Kevin Costner fand ich toll, den wieder zu sehen. Er sieht verdammt gut aus, hat sich gut gehalten.
Stimmt.
Und ich glaube, jetzt müssen wir mal vor die Tür, aber damit das hier nicht wieder so abrupt ist wie sonst immer, werde ich einfach weiter reden, während ich mit euch jetzt hier rauslaufe. Das heißt, ihr werdet jetzt ein bisschen so einen Wechsel von der Akustik merken. Ihr werdet jetzt vielleicht merken, wie ich laufe, weil das schlägt sich auch immer etwas auf die Stimme nieder. Und dann gehen wir noch einfach mal hier vor die Tür, ja. So, jetzt sind wir draußen, jetzt etwas veränderte Akustik hier. Und ja, Kevin Costner sieht noch verdammt gut aus. Ich fand es ganz witzig gemacht, weil sie sagen dann, durch dieses Medikament, was er nimmt, ist es dann so, wenn sein Impuls hochgeht, dann bekommt er manchmal Halluzinationen. Das tritt natürlich auch ein paar Mal auf. Und dadurch haben sie so einen kleinen Kniff angewendet, dass er quasi nicht so diese halsbrecherischen Action-Szenen machen muss. Weißt du, wie ich meine?
Ja, stimmt. Ja, genau.
Da konnten sie sagen, ja, der muss es ja ein bisschen ruhig angewiesen. Der muss jetzt nicht die Treppe runterrennen oder hochrennen oder so. Der muss halt irgendwie eher so langsam und bedacht seine Sachen planen. Obwohl, da waren ja auch Sachen dabei. Der hat eigentlich immer seine Coups sehr gut geplant. Außer das eine Mal, wo es wirklich, ja, da haben wir ja gedacht, ja, das hätte er sich mal ein bisschen besser überlegen können, wie er die Sache jetzt angeht. Ne?
Ja.
Also das war jetzt ein bisschen außerhalb von seiner sonstigen Aktion, die er da so gemacht hat. Aber naja, also ich fand, ein sehr gelungener Actionfilm. Ja, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier nochmal uns bewegen, weil hier war so viel Wind hier. Das also von mir, Bereich, wollen wir schon zum Punkten oder hast du noch was?
Nee, also das habe ich vorher vergessen. Also ich fand jetzt gerade auch ein paar Comedy-Geschichten waren schon drin. Das muss man auch noch zugute halten, auf jeden Fall. Und du hast gemeint, ja, ich fand den gut. Ich fand den ja nicht schlecht. Ich habe nur gemeint, es ist halt für mich jetzt nicht so der Film, der das Genre neu erfindet.
Oh. Das ist klar, ja. Also das würde auch, glaube ich, niemand von McG erwarten, dass er jetzt irgendein ein Genre neu erfindet. Obwohl, er kann uns ja gerne mal überraschen mit irgendwas. Aber ja, die Musik war auch ganz passend so. Ja, die Gags waren cool. Also es ist halt nicht, ich hatte ja vorhin gesagt, das ist ja halt, er ist halt dem Tode geweiht, kann man so sagen. Und das drückt aber jetzt nicht den ganzen Film irgendwie extrem runter. Das ist halt einfach so dieses bedrohliche Element, was über dem allen schwebt, was halt so ein bisschen klar macht, warum er das jetzt tut. Ist so ein bisschen wie bei Breaking Bad, wo eben der Walter White eben auch gesagt kriegt, hey, du hast Krebs, und er guckt halt dann, dass er irgendwie ein bisschen Geld noch zusammenkratzt, damit seine Familie weiterkommt, und so will er es halt auch machen. Will auch ein bisschen Geld hinterlegen, und deswegen tut er das auch, dass er für sie arbeitet, weil er dann ein bisschen Geld bekommt.
Ja.
Also eher so eine Art von Humor. Lustig. Kann man angucken. Vielleicht, ja, 2 Stunden. Ah, trotzdem. Cool gemacht. Stylisch auch.
Ja. Also mein Lieblingsfilm mit Kevin Costner bleibt Perfect World. Und ich bin bei dem Film hier bei 6 Punkten von 10.
Okay. Wie ist der denn? Ich glaube, Mr. Nobody. Den fand ich gut. Ja, es kommen ja dieses Jahr noch einige Kevin Costner Filme. Seid gespannt. Also er scheint es wieder richtig drauf zu haben. Ich fand es auch gut, dass ihn jetzt nicht zu sehr wie jetzt Arnold Schwarzenegger oder so in irgendwelchen Filmen, der ist ja irgendwie geschminkt bis zum geht nicht mehr. Da denkst du ja, hui, der ist aber, sieht ja noch total jung aus, hat sich ja kaum verändert hier oder so. Bei ihm, der wird doch durchaus mal mit sehr hartem Licht aufgenommen, wo du dann noch so Falten siehst, fand ich okay. Also ich
auch, auf jeden Fall.
In Würde gealtert, und so muss das sein. Genau, wir sind ja jetzt auch hier, wir müssen ja jetzt auch langsam mal etwas für das Alter sprechen.
Genau.
So, ja, punktemäßig denke ich, da bin ich so im Bereich Action, Komödie, bin ich so bei 8 von 10.
Okay.
Ja. Cool.
Habe ich schon gesagt, bei 6.
Ah, okay. Habe ich irgendwie gerade nicht ganz mitgeschnitten gehabt, okay.
Ich war bei Perfect World kurz und du bist dann wahrscheinlich überlegt, welchen Filmpunkt.
Ja, da habe ich mich abgelenkt. Da habe ich nämlich gerade überlegt, was war es bei mir, wie hieß der? Ja. Tipp für nächste Woche?
Auf nach Stockholm.
Auf nach Stockholm.
Zu den blonden Frauen. Wobei, Nachsatz kommt von mir.
Ja, Herr mit den blonden Schwedinnen, oder wie ist
genau.
Das?
Genau.
Oder wie ist das mit den Teens, jetzt ohne Jeans? Oder gab es doch damals hier irgendwie mit Karl Dall?
Sowas habe ich nie geguckt.
Lief irgendwann auf RTL im Nachtprogramm.
Ja, ja.
Damals noch. Lederhosenfilme. Und Russ Meyer lief da auch. Kennst du noch Russ Meyer?
Na klar.
Russ Meyer-Filme.
Habe ich auch nie geguckt.
Tiefental der Superhexen. Wie ist das? Guck mal, was noch so auf dem Ablaufplan steht. Du hast bestimmt irgendwelche Filme geguckt mit deiner Goldcard, oder?
Ich war nicht im Kino, ich muss trotzdem zwei Filme vorstellen, aber ich weiß nicht, was du vorhast.
Mach du, ich habe einen, dann mach du einen, dann ich einen und dann du.
Okay, den ersten können wir ein bisschen kurzer abhandeln, aber den habe ich ja letzte Woche so stiefmütterlich behandelt, deswegen habe ich mir natürlich sofort die Blu-ray geholt. Weißes Rössel.
Ah, ja.
Genau, wehe du singst, genau. Ich muss zu meiner Schande oder zum Glück gestehen, ich kenne das Original nicht. Mich interessiert allerdings so ein bisschen, wie das Original aussieht mittlerweile.
Zu meiner Schande eingestehen, ich kenne das Original.
Okay.
Meine Oma, die mochte damals die Filme echt gern.
Ja, ich habe da auch einige gesehen, aber den halt nicht. Also es geht darum, dass ein Mädel aus Berlin, oder lebt in Berlin, relativ Managerin, oder nicht Managerin, aber relativ erfolgreich, so eine Werbeagentur, hat da Mordsaufträge und Film fängt damit an, dass sie vermutet, dass ihr Freund ihren Heiratsantrag macht. Werden dann auch sämtliche Freundinnen involviert und ja, es geht dann nicht ganz so aus, wie sie es sich wünscht. Das heißt, sie ist so ein bisschen das Gespött im Kollegium und ihr Vater will dann unbedingt mit ihr nach Österreich, weil sie natürlich vor der Misere sagt, nee, geht nicht, kann ich nicht, und dann lässt sie sich halt doch überreden. Der Vater möchte übrigens die Urne von der Mutter, die gestorben ist logischerweise, zum Weißen Rössel bringen, was ja auch nicht ganz legal ist, und das machen sie dann, fahren dann nach Österreich, und diese, kann man ohne zu spoilern sagen, diese Überblende ist, dass sie praktisch dann so übers Bergland fahren, das Navi sagt schon ja, sie fahren auf nicht markierten Strecken und so ein Kram, und der Vater hockt dann irgendwann mit Sonnenbrille da und sie sagt dann, hä, was? Und dann nach so einer Kurve kommt dann so der Oberflash, dass sie von einem relativ, sage ich mal, normalen Kontrastbild in so eine total bunte Welt mit Regenbogen und alles knallebunt und lila und weiß der Teufel was rüberblenden. Und dann wird es eigentlich richtig gut, weil sie immer diesem Weißen Rössel sind und die singen dann da auch alle irgendwie. Und sie hat noch ihren normalen Slang, wie man halt heute spricht, so. Und die reden halt alle dieses Altdeutsch so, ja, Fräulein, was hätten Sie denn gern? Und sie sagt immer, hä, wie hier im falschen Film.
Die Lizzie und der wilde Kaiser.
Ja, so in etwa, genau. Und ja, sagen Sie nicht, Fräulein, bin ich nicht? Und was wollen Sie? Und seid ihr eigentlich noch ganz bescheuert oder was? Und am Anfang hat es echt einen Heiden Spaß gemacht, weil dieser Film auch wirklich mit ihr arbeitet. Das heißt, sie sitzt da in ihrer, also man kann sagen, sie kommt irgendwie so eine fremde Welt, kann man sagen. Die leben alle wie im Musical, alles knalle bunt und weiß der Teufel was. Und der Film integriert sie dann in dem Sinn, dass sie eben nicht singen will, wie ja der Untertitel schon sagt. Aber die singen dann, ja, Weiße Rössel am Wolfgang sehen, was weiß ich. Und die wollen immer, dass sie mitsingt. Und wenn sie, das tut sie aber nicht. Und dann bleibt der Film stehen. Aber jetzt nicht so professionell, sondern das heißt, die zwinkern weiter oder die stehen da einfach und wackeln auch so ein bisschen und warten einfach, dass sie mitmacht, und so kommt sie langsam rein. Und wäre der Film auf der Spur geblieben, hätte ich, glaube ich, anderthalb Stunden durchgelacht. Leider fängt er dann mit der Geschichte an, so ein bisschen zu hinken. Das heißt, er ist nicht konsequent. Das heißt, die reden irgendwann auch nicht mehr dieses Altdeutsch, sage ich mal, oder dieses Österreichisch. Und ja, dann die Story ist so ein bisschen, da kommt dann ein Investor, der dann das Weiße Rössel kaufen will, und dann geht es dann los mit, oh, sprengen wir in die Luft und weiß der Teufel was. Schublattler-WM gibt es dann noch. Also es bleibt alles ganz lustig, aber ich sag mal, so die erste Viertelstunde war doch so die beste. Also ich habe mir den Film auch zweigeteilt, das heißt, ich habe am Freitag angefangen, dann nach der Hälfte kurz ausgemacht und Sonntag weiter geguckt. Ich habe mir also wirklich am Sonntag nochmal kurz die ersten paar Minuten angeguckt, weil ich dachte, okay, war ich jetzt am Freitag gut drauf, weil ich Urlaub habe oder so? Oder, aber in der Tat, der Anfang ist einfach besser. Er wird dann gegen Ende auch nochmal kurz ganz lustig, aber man hätte einfach dieses Gesinge und dieses Getanze einfach beibehalten sollen. Ja, aber wer jetzt so ein bisschen gerade deutsche Komödien mag und auch sich ein bisschen auf was Skurriles einlassen will, nichts dagegen hat, wenn sie singen. Also ich bin ja auch kein so großer Fan, aber da macht es halt einfach, macht es gut, macht es lustig. Der kann sich das Ding definitiv angucken. Specials auf der Blu-ray sind eher schwach. Also da schneidet man dann mit schlechter Tonspur nochmal irgendwie die besten Szenen raus und unterlegt die dann so ein bisschen mit Karaoke. Aber naja, das wollen wir mal dahin, dastehen lassen. Also ich glaube nicht, dass das so der Megabringer ist. Aber ansonsten, Film lustig, in der richtigen Runde macht es definitiv Spaß. Ich bin bei 6,5 Punkten. Oder sagen wir mal 7. Es gibt von meinem Lieblingsnachbarsland, machen wir noch ein bisschen Bonus rein, also sind wir bei 7. Okay. Ihr dürft sowas gerne nochmal machen, aber bitte bleibt einfach so verrückt wie in den ersten 15 Minuten, weil dann hätte ich, glaube ich, wirklich durchgelacht. Aber trotzdem lustig.
Ja, falls ihr den Film gesehen habt da draußen, ne, dann lasst uns das mal wissen, wie ihr den so fandet. Und ich habe einen gesehen von Blu-ray, den ich mir gekauft hatte. Wir hatten schon mal, ich glaube, wo der damals im Kino lief, hatte ich schon gesagt, oh, den muss ich unbedingt sehen. Der heißt The Battle of the Year. Kannst dich vielleicht erinnern.
Sagt man zumindest was,
ja? Ich bin ja so ein Fan von Breakdance. Ich kann es selber leider auch nicht so richtig. Jetzt bin ich auch nicht mehr so in dem Alter. Früher konnte ich mal ein bisschen, wenigstens ein paar Moves und so. Aber wir kannten, oder wir sind öfters mal von Gera aus, von meiner alten Heimatstadt, sind wir dann mitgereist mit so Breakdance-Crews zu irgendwelchen Events. Da gab es zum Beispiel in Hannover gab es das Battle of the Year National, also quasi die deutsche Meisterschaft des Breakdance war da immer. Und da sind wir mit so einer Chemnitzer Crew hochgefahren und das eine Mal auch mit einer Leipziger Crew. Und da ist halt so, da wird der Meister ermittelt oder der deutsche Meister, der dann wiederum zum Internationalen dann fährt. Und ich hoffe, ich bringe es jetzt nicht durcheinander. Ja doch, genau. Also da gab es dann auch so ein internationales Battle of the Year. Und darum geht es in dem Film. Und es gab vor einiger Zeit mal eine Dokumentation, die hieß Planet B-Boy. Da ging es halt eben um dieses Battle of the Year. Sehr viele Breakdance-Szenen. Ist in der Szene sehr bekannt gewesen. Habe ich auch auf DVD zu Hause. Sieht toll aus. Und der Regisseur, dem haben sie jetzt einen Batzen Geld hingeworfen und haben gesagt, mach da mal einen richtigen Film draus mit einer Geschichte. Und was hat er gemacht? Hat natürlich eine coole Crews zusammengenommen. Der hat natürlich die Kontakte. Dann Josh Holloway als Hauptrolle gewonnen. Der hat den Sawyer gespielt bei Lost und den haben wir letztens gesehen bei Sabotage. Mhm. Da war einer von diesem Team, da hat er allerdings kurze Haare gehabt. Les Alonso noch dabei, Josh Peck und Chris Brown, den kennt man ja auch. Das ist ja so ein...
Ja.
Ja. Jedenfalls geht es halt darum, völlig hanebüchene Geschichte wie immer. Also der Sawyer, nenne ich ihn jetzt mal, also Josh Holloway, spielt da so einen total abgefragten Trainer natürlich, mit einem Trinkproblem. Seine Frau und sein Kind sind in einem Unfall ums Leben gekommen. Er hat dann halt gesoffen. Und da kommt jetzt sein alter Jugendfreund, der Leiter eines multinationalen Konzerns ist, der sich so ein bisschen darum kümmert, um solche, oder der Geld damit verdient mit solchen Rap- und Hip-Hop-Sachen und B-Boy-Sachen, Klamottenlabel und so weiter. Und der sagt halt, hey, dadurch, dass halt die USA noch nie den Battle of the Year gewonnen hat, gehen meine Verkaufszahlen nach unten. Weil irgendwie interessiert sich da keiner mehr so richtig in den USA dafür und in anderen Ländern geht das noch richtig voran und das liegt halt daran, dass die bessere Crews haben. Und da kommt er natürlich auf die Idee, seinen alten Jugendfreund zu nehmen, der totaler Trinker ist, totalen Absturz erlebt hat. Ja, ist natürlich völlig realistisch, ne? Und dieser Typ war früher irgendwie ein Basketballtrainer, hat da eine Mannschaft zum Erfolg geführt. Und der soll nun oder will nun oder kommt auf die Idee, sagen wir es so, so eine Art All-Star-Team, wie es im Basketball gibt, als Breakdance-Crew zusammenzustellen mit den Besten aus den USA, macht dann so Casting, fährt halt rum. Da gibt es dann auch noch so einen Prozess, dass eben da eine ganze Handvoll Leute eingeladen werden. Ich weiß gar nicht, wie viel, 30 oder so. Und am Ende können nur 13 in der Crew sein oder irgend sowas. Da gibt es noch so ein Auswahlverfahren und da trainiert die alle. Und die gehen dann in so einen ehemaligen Jugendknast rein, wo er die dann halt trainiert und so. Und dann kommt auch noch eine Frau dazu, die wird dann die Choreografin. Und ich sag mal so, diese hanebüchene Geschichte, ihr merkt es vielleicht, wenn ich es jetzt so erzähle, die ist wirklich, ja, total bad, total lame teilweise, ja. Aber die wird komischerweise doch ein bisschen getragen, zum einen von den doch ganz guten Schauspielern. Obwohl, jetzt, ich rede jetzt nicht von der Breakdance-Crew unbedingt, weil das sind nicht die geborenen Schauspieler, die sind halt eher die Tänzer. Ich rede jetzt eher so von Sawyer und Konsorten und auch seinem Assistenten, der bekommt so einen Assistenten zugeteilt. Der ist eigentlich auch ganz cool. Die Story, wie die sich entwickelt, ist ganz cool. Und was für mich natürlich als Fan der Szene ganz cool ist, also man sieht halt wirklich sehr viele bekannte Leute. Also wenn ihr da euch ein bisschen auskennt, wen man zum Beispiel auch sieht hier, den Spax aus Hannover oder Spax oder ich weiß gar nicht, Spax heißt er, glaube ich, schreibt sich mit A, ja. Der hat auch eine Moderationsrolle, wie immer, wie damals beim Battle of the International, und natürlich auch einige andere Breakdance-Größen sieht man dort. Die Tanzszenen sind super. Der Film lief ja auch in 3D im Kino, war bestimmt geil. Und ja, Story ist nicht so, aber besser als irgend so ein Step Up to the Streets oder sowas. Also auf jeden Fall, ich sag mal, also wenn man Breakdance mag, und ich mag es halt, ich schätze den Film so bei 7 Punkten etwa.
Okay.
Gibt's auf Blu-ray, also wenn ihr Breakdance mögt oder überhaupt tanzen oder so, könnt ihr mal ein bisschen vorspulen, wenn so Redeszenen kommen. Und ach ja, was mir aufgefallen ist bei dem Film, übelstes Sponsoring. Also Sony hat er offensichtlich gesponsert. Also die kriegen dann mal so Pakete so geschenkt von ihrem großen Gönner da, von diesem multinationalen Konzern da. Kriegen sie halt irgendwie so, kriegt jeder eine PlayStation Vita und ein Sony-Handy und sonst was alles, was dann nur ständig so platziert wird. Von Puma sind die Klamotten gesponsert und alles sowas. Das fand ich ein bisschen zu dick, ja. Aber ansonsten, ja, deutsche Crew ist auch mit im Endspiel dabei. Und ich fand's auch, ohne jetzt, dass ich jetzt spoilern will, ich fand's toll, wie der Film ausgegangen ist. Es geht vielleicht nicht so aus, wie ihr euch denkt. Das kann man ja schon mal sagen. Ich weiß ja nicht, was ihr euch denkt. Aber ich fand es toll, wie der Film ausgegangen ist und geendet ist. Und was ich halt ein bisschen fragwürdig finde, gerade weil ja der Benson Lee, der ja eigentlich auch tief in der Szene verwurzelt ist mit seiner Dokumentation Planet B-Boy und so, dass der halt nun ausgerechnet so einen Casting-Prozess hier voranstellt als, ja, das ist die Mannschaft, die soll, so sollte man rangehen oder sowas. Ist ein bisschen fragwürdig da, weil normalerweise bilden sich halt die Crews, die halt irgendwie zusammen aufwachsen und da Spaß haben dran, und dann lernen die halt ihre Moves und dann wird es halt besser. Okay. Mich würde mal interessieren, ob ihr das draußen gesehen habt. Den gibt es jetzt schon eine Weile auf Blu-ray. Ich hatte ihn eine Weile liegen. Ich habe da bei mir einen großen Stapel von Sachen, die ich noch gucken muss. Da liegt noch viel drauf. Vielleicht hat ihn vor euch jemand gesehen. Würde mich eure Meinung dazu interessieren. Vielleicht gibt es ja auch jemand da draußen, der ein bisschen Breakdance-Fan ist oder so. Ich habe jetzt schon wieder die Einladung bekommen zum nächsten Battle of the Year, der dieses Jahr dann ist. Mal sehen, ob ich diesmal wieder hinfahre oder so. Ich war jetzt länger nicht letzten Jahre, seitdem ich in Stuttgart bin eigentlich. Mal gucken. Aber hier in Stuttgart gibt es auch mehrere gute Crews, weiß ich. Habe ich bloß keinen Draht zu. Also wenn ihr aus Stuttgart seid, in der Breakdance-Crew, dann lasst es uns mal wissen. Genau. Was hast du noch?
Ich will einen Klassiker besprechen, wo ich gemerkt habe, dass der Film allgemein wohl gar nicht so bekannt ist, was ich brutal schade finde. Ich habe den Film auf Amazon Instant Video geguckt. Sagt gleich noch was zu der Version. Das wird nämlich, glaube ich, einige freuen, wie ich gehört habe. Und zwar Film aus 1989, Do the Right Thing von Spike Lee. Der lief ja auch jetzt nicht so großartig in Deutschland, zumindest wurde ja nicht synchronisiert. Den habe ich mir damals noch als NTSC-Band bei den Amis geholt, weiß ich noch. Hatte ja da so ein bisschen Kontakte zu den Amis. Und muss sagen, ich bin total hin und weg. Also ich habe den jetzt bestimmt 10, 15 Jahre nicht mehr gesehen. Hatte mich jetzt gefreut, dass ich den auf Amazon da wieder gefunden habe. Ich gucke da immer so ein bisschen durch, was haben die denn so? Und dann habe ich gedacht, oh ja. Hab dann angefangen und habe ihn dann sofort durchgeguckt. Geht 2 Stunden. Vielleicht kurz zur Geschichte. Spike Lee, der auch selber mitspielt, fangen wir andersrum an. Also er spielt selber mit und er erzählt die Geschichte von seinem Viertel in Brooklyn. So sehr, sehr heißer Sommer. Er zeigt am Anfang auf geniale Art einfach so das Leben auf der Straße. Das heißt, ihr seht da die alten Herren, die da sitzen und so übers Allgemeine diskutieren, so ein bisschen kommentieren, was denn da die Jungen so treiben. Natürlich haben wir dann auch die junge Generation, die da so ein bisschen mit Musik rumhantieren und vielleicht machen sie sogar ein bisschen Breakdance, weiß nicht, aber mit...
Stimmt.
mit Basketball etc. Hast ja erzählt eigentlich erstmal so ganz, ganz normal das Leben da. Die Besonderheit ist, dass es da einen Italiener gibt, wo auch Mookie...
Guido, gib mir deinen Rezept.
Nee, irgendwas mit S, SN. Ja, also der ist da seit 25 Jahren. Und Spike Lee im Sinne von Mookie ist dort praktisch der Austräger, also der Pizza-Service sozusagen. Und die leben alle ganz gut vor sich hin. Die Söhne von diesem Italiener in der Pizzeria nervt es irgendwann. Die sagen, hey Vater, lass mal aus dem Viertel hier raus. Die anderen lachen über mich und wir sind ja alles nur Afroamerikaner und wir wollen zu unseren gleichen. Und der Vater sagt, nö, warum? Mir geht's hier gut, mir hat keiner was getan und ich lebe hier gut und ich mache das hier weiter. Auf der anderen Seite sieht es genauso aus und man merkt dann irgendwann, dass es in einem Viertel auch so 2, 3 Kandidaten gibt von den Afroamerikanern, die dann auch irgendwann anfangen so. Also der eine rennt immer mit so mega Ghetto Blaster rum, immer nur Public Enemy, immer nur ein Lied, Fight the Power, nie was anderes. Der geht übrigens auf der Straße allen auf den Nerv, also auch seinen Kollegen, weil sie sagen, hey Mann, mach mal andere Musik und immer nur hier das Rassismuszeug da, das gefällt uns nicht. Und die versuchen dann, also einer versucht dann so ein bisschen Stimmung gegen diesen Italiener zu machen, weil der in seiner Pizzeria eben nur solche italienischen Idole an der Wand hängen hat und die sagen halt, nee, da muss jetzt Malcolm X hin und Martin Luther King etc. Und das ist das Einzige, was jetzt der Besitzer eben nie so möchte. Also sagt, ha, gut, ich lebe hier, mir geht's gut. Und die versuchen dann so ein bisschen einen Boykottaufruf zu machen, gehen durch die Straßen, hey, komm, wir boykottieren jetzt den Italiener und alles sagen, was, warum, der hat jetzt nichts getan, der hat die geilste Pizza, warum spinnst du, warum soll ich den boykottieren? Und das Ganze spitzt sich dann wirklich auch so auf mini kleinen Geschichten dann einfach gegen Ende zu. Das ist wirklich ganz zum Schluss, ihr werdet es merken, wenn ihr mal auf die Laufzeit oder wenn ihr mal guckt, wie lange läuft der Film schon, denkt ihr irgendwann, Mann, ganz zum Schluss passiert es dann wirklich und dann kommt eben das eine zum anderen. Möchte jetzt aber nicht spoilern, auch wenn man sich sicherlich denken kann, wenn man einen Film guckt. Was ich jetzt nochmal zum Ende sagen muss, was ich genial finde, dass Spike Lee da gar nicht so großartig noch dann die Lösung präsentiert. Also ich habe da noch im Kopf, dass ich damals, wo ich ihn gesehen habe, gedacht habe, Mann, warum hört denn der so abrupt auf? Ich glaube, mittlerweile habe ich verstanden, was Spike Lee will, weil der zeigt noch ganz, ganz kurz, wie es weitergeht. Also auch, dass sich jetzt dann Leute, die sich kurz angefeindet hatten, wieder so ein bisschen verstehen oder ein paar Handlungsstränge werden ganz kurz aufgelöst, dauert, glaube ich, 5 bis 10 Minuten. Und dann kommt noch ein Kommentar von Malcolm X und Martin Luther King und dann schickt er euch in die Credits. Und ich glaube, Spike Lee wollte einfach nach dem Motto, guck dir mal die Geschichte an und denk dir mal drüber, denk dir mal nach, was passiert ist und warum es passiert ist. Und das muss ich sagen, also ich habe wirklich gestern noch ewig drüber nachgedacht so, und hätte da, glaube ich, noch stundenlang drüber diskutieren können. So ein Film gehört meiner Ansicht nach wirklich in die... Ja, in die Gemeinschaftskundeunterrichte, wenn es das heute noch so gibt. Keine Ahnung, ob das heute immer noch so heißt, oder wie auch immer. So zur Version von Amazon. Den Film, den gibt es oft nur als englische Version, was sicher kein Fehler ist. Ich kann hier auch eben die englische empfehlen. Ich habe aber oft auch von Leuten gehört, wieso gibt es den nicht auf Deutsch? Den gibt es auf Deutsch, die Synchro ist nicht schlecht, natürlich nicht so gut wie das Original. Der kommt komischerweise aber nur immer auf dem Privatfernsehen, wo die Filme durch Werbung gestört werden und Credits gekürzt. Deswegen habe ich die auch nie wirklich angeguckt. Gibt es auch so nicht auf DVD und Blu-ray, das heißt, auf Amazon habt ihr den jetzt wirklich auf Deutsch, leider nur auf Deutsch, auf Englischen habe ich jetzt nicht gesehen. Also wer da sagt, das war immer so mein Hindernis, dann würde ich euch da wirklich wärmst empfehlen, da mal bei Amazon reinzugucken. Habt ihr die deutsche Version von einem wirklich bombastischen Film, der meiner Ansicht nach viel, viel mehr Aufmerksamkeit braucht, wie er sie je gekriegt hat. Also auch wieder Respekt an Spike Lee. Für mich absolut toller Mensch. Also wie man so ein Thema so angehen kann und auch so, sagen wir mal, ohne jetzt eine eigene Meinung reinzubringen, einfach zu sagen, so sind die Tatsachen, ohne jetzt zu sagen, ja, die bösen Schwarzen, die bösen Europäer, die bösen Amerikaner, er zeigt einfach, Junge, so sieht's aus und wenn es dumm läuft, dann läuft es halt so. Das ist für mich toll, wirklich toll. Also wärmste 10 von 10 Empfehlung.
Wie hat der Drill Sergeant bei Full Metal Jacket gesagt? Mir ist egal, ob ihr Nigger seid, Juden, Spaghetti oder Latinos, ich finde euch alle gleich scheiße.
Ja, Full Metal Jacket nochmal, da fällt mir noch. Mein Lieblingskommentar war immer, aus Texas kommen nur Schwule und Bullen. Und wie ein Bulle sehen sie nicht aus.
Genau. Ich werde vielleicht mal den Film gucken, den du empfohlen hast. Ich habe ja auch Amazon hier.
Dann guck ich mal. Wenn du nicht kennst, dann ganz dringend.
Also wirklich. Ich kann mich irgendwie nicht erinnern. Das ist schon sehr lange her. Okay, dann gucken wir mal, was so Neues gibt im Kinobereich. Nämlich bei Tribute von Panem, da gibt es ja einige Fans, habe ich mir sagen lassen, das Finale zu diesem Film wird in Deutschland gedreht und es werden Komparsen gesucht. Also alle Fans sind jetzt mal aufgerufen, Zitat, wer schon immer davon geträumt hat, Teil des Tribute von Panems Franchise zu werden, der erhält womöglich jetzt seine Chance. Wie die Berliner Morgenpost berichtet, sucht eine Agentur derzeit Komparsen für den Dreh des Filmfinales, das zum Teil in den Babelsberger Filmstudios in Szene gesetzt werden soll. Also, guck da mal. Ja, ich habe jetzt da noch keinen Link dazu. Wenn ich einen finde, dann werde ich den selbstverständlich dann irgendwie veröffentlichen. Kannst du mal ganz kurz das Aufnahmegerät halten? Ich muss nämlich hier was suchen. Genau, hier. Letzte Nacht sind die MTV Movie Awards vergeben worden. Und bei diesen MTV Movie Awards gibt es ja immer sehr lustige Kategorien. Ich will nur mal ganz kurz durchreiten. Geht ganz schnell. Tribute von Panem hat auf jeden Fall, also die zwei abgesahnten Filme des Jahres, beste Darstellerin, bester Darsteller. Beste Newcomerin, Will Poulter für Wir sind die Millers. Der junge Typ, dieser Nachbar da.
Ah, ja, ja. Der Film auch, klar. Ja.
Den habe ich jetzt in einem Trailer gesehen zu einem neuen Film. Da ist er auch wieder dabei. Jetzt fällt mir gerade nicht ein, was. Bestes Leinwand-Duo, Vin Diesel und Paul Walker für Fast and Furious 6. Ja, okay. Bester Kampf, Orlando Bloom und Evangeline Lilly versus The Orks in Der Hobbit, Smaugs Einöde. Weil die haben immer so lustige Kategorien. Ich weiß noch, bei Bester Kampf hat auch mal Fight Club gewonnen, wo sich Edward Norton selbst verprügelt, die Szene.
Okay, ja.
Bester Kuss ist geworden Emma Roberts und Jennifer Aniston und Will Poulter in Wir sind die Millers.
Auch, okay, ja.
Der ist gut angekommen. Ja. Bester Bösewicht, Mila Kunis als die Hexe in Die fantastische Welt von Oz. Beste Musikeinlage. Den Film haben wir in der Sneak gesehen. Was könnte das gewesen sein? Beste und überraschendste Musikeinlage. Ich gebe den Tipp. Das Ende der Welt.
Ja,
genau. Genau. Backstreet Boys, Jay Baruchel, Seth Rogen, Craig Robinson. Boygroup-Performance von Everybody. Everybody. Denn das ist das Ende. Beste Verwandlung. Jared Leto für Dallas Buyers Club. Dafür hat er ja auch Oscars bekommen. Wie gesagt, ich finde jetzt die Rubriken oder die Preise jetzt beim MTV Movie Awards nicht besonders repräsentativ. Ich finde es einfach coole Rubriken haben die da so. Beste komödiantische Darstellung, Jonah Hill in The Wolf of Wall Street. Ich weiß nicht, das hätte mal, ja, ich meine, da gab es bessere Komödien. Bester Held war Henry Cavill in Man of Steel. Wir haben heute einen Trailer gesehen, ne? Guardians of the Galaxy.
Genau, etwas trashiger.
Sieht irgendwie scheiße geil aus. Muss mal gucken, was da draus wird, ja. Bester Cameo-Auftritt Rihanna in Das ist das Ende. Bester Oben-Ohne-Auftritt Zac Efron in Für immer Single. Da haben wir heute auch den Trailer gesehen.
Ja.
Also wir sehen ja hier selten Trailer. Heute gab es zwei. Bester What-the-Fuck-Moment. Leonardo DiCaprio, die Fahrt mit dem Lamborghini in The Wolf of Wall Street.
Habe ich noch nicht gesehen.
Ja. Also, dann spoilere ich dir jetzt mal die Szene und ihr da draußen auch. Wenn ihr Wolf of Wall Street noch gucken wollt, dann müsst ihr weghören. Er fährt mit dem Lamborghini da irgendwie ran und die haben vorher irgendwelche Drogen eingeschmissen, haben gedacht, es wirkt ja überhaupt nicht, haben noch mehr reingeschmissen, wirkt überhaupt nicht, ist gefahren und dann haben sie irgendwie festgestellt, oh, die Wirkung, die waren irgendwie ein bisschen älter, diese Pilze, die sie da genommen haben und die Wirkung setzte dann verzögert ein, was dann zur Folge hatte, er fährt dann mit seinem Auto völlig breit nach Hause und du siehst ihn so fahren, so fährt sein Auto über sein Lamborghini, parkt ihn da so, fällt zwar zum Auto raus, schafft es aber irgendwie ins Haus rein und bricht zusammen und pennt. Am nächsten Morgen klingelt es bei ihm an der Tür, steht Polizei da, kann sich nicht erklären, was ist los? Ja, sind Sie gestern noch gefahren hier mit dem Auto? Ja, wieso? Geht raus, das Auto völlig demoliert und hinter dem Auto eine Spur der Verwüstung, ja. Der hat es irgendwie völlig falsch wahrgenommen in dem Moment, ja. In dem Moment, wo es passiert ist, was du als Zuschauer miterlebst, siehst du, wie er zwar etwas benommen, aber trotzdem das Auto sicher nach Hause bringt. Aber dann tatsächlich hat er irgendwie eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Okay. Jetzt geht's wieder weiter ohne Spoiler. Bestes Scared as Shit Performance Brad Pitt in World War Z.
Okay,
dann sind wir durch mit den MTV Movie Awards 2014. Weiß gar nicht, was die. Einen Trailer habe ich noch gesehen, ganz kurz. Brick Mansions mit Paul Walker und RZA vom Wu-Tang Clan. Müsst ihr euch mal angucken. Ist ganz cool. Ja, ich empfehle jetzt immer jede Woche einen Trailer. Und dann gucken wir mal, was diese Woche neu startet.
Die Kinotipps für den nächsten Donnerstag hier auf kinocast.net. Hier kommt der erste Filmtipp für die Kinostarts vom 17. April 2014.
Jeden Tag wache ich mit dem Wissen auf, dass je mehr Menschen ich zu retten versuche, ich mir umso mehr Feinde mache. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich einem begegne, dessen Power ich nicht gewachsen bin.
In dem zweiten Spider-Man-Reboot namens The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro kämpft Marvels Relaxter Spinnenmann, gespielt von Andrew Garfield, um das Erbe seines Vaters und seine große Liebe Gwen Stacy, gespielt von Emma Stone.
Entschuldige meine Verspätung. Voll krasser Verkehrsstau.
Hatte dein Stau irgendwas damit zu tun, dass, keine Ahnung, mit Maschinengewehren auf dich geschossen wurde?
Ja, ja, genau das wollte ich damit sagen. Das meinte ich.
Nach dem Schulabschluss konzentriert sich Peter Parker auf seine Superheldenaufgaben als Spider-Man und seine romantische Beziehung. Seinem Glück mit Gwen steht allerdings sein Versprechen, an ihren verstorbenen Vater im Wege Distanz zu wahren. Als Gwen sich zu einem Studium in England entschließt, muss Peter sich zu seiner Liebe bekennen, während er als Spider-Man in einen Mehrfrontenkrieg verwickelt wird. Er bekämpft den Hochspannungsbösewicht Elektro und einen Jugendfreund, der sich dramatisch zu verändern beginnt.
Peter Parker, Harry Osborn, das wird dich interessieren. Oscorp hat dich observieren lassen.
Wieso?
Genau, das ist die Frage des Tages. Du verheimlichst mir was, Tante May.
Du weißt doch, Geheimnisse haben ihren Preis. Die Wahrheit aber auch.
Mein Name ist Richard Parker. Ich habe entdeckt, wofür Oscorp meine Forschungen benutzen wollte. Ich trage die Verantwortung, die Welt davor zu beschützen, wozu diese Leute fähig sind.
The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro ist starkes Action-Kino mit einer großen Dosis Humor, das vielleicht noch nicht den dramatischen Sog einiger Marvel-Adaptionen aus dem Avengers-Universum besitzt, aber unbestritten überdurchschnittliche Unterhaltungsqualität bietet. Nicht nur der virtuos inszenierte, packende finale Showdown bietet ein Spektakel voll von visuellen Einfallsreichtum und emotionalen Engagement.
Was ist das alles?
Die Zukunft.
Wir können die Welt im wahrsten Sinne verändern. Was ist mit Peter?
Nicht jeder hat ein Happy End.
Das ist mächtiger als du, Peter.
Ich habe mich entschieden. Das ist mein Weg.
Und hier ist auch gleich mein zweiter Kinotipp für die Filmstarts vom 17.04.2014.
Ich hätte sie verpfeifen können. Ich hab die Schnauze gehalten.
Die ganze Zeit im Gefängnis. Was hat dir das gebracht?
12 Jahre. Ich hab die Schnauze gehalten.
Ich hätte sie verpfeifen können.
Nicht Dom Hemingway.
In Dom Hemingway spielt Jude Law einen wunderbar derben Safeknacker, der nach 12 Jahren Gefängnis, in denen er seine Komplizen stets gedeckt hat, seinen Beuteanteil einfordert. Er begibt sich auf einen blutigen wie auch lustigen Feldzug gegen seine ehemaligen Auftraggeber.
Dom Hemingway ist frei! Dom Hemingway ist frei!
Mr. Fontaine!
Jagen Sie, Dom!
Ich brauche eine Waffe nur für einen Überfall. Oder um jemanden zu bedrohen. Oder auszurauben. Oder ihm eine überzubraten. Oder Angst zu machen. Aber nein, nicht zum Jagen.
Ich bin Ihnen was schuldig, Dom. Das ist Ihr Geschenk. Plus Zinsen.
Fantastisch.
Nachdem er in London ein paar Hühnchen gerupft hat, begibt er sich mit seinem letzten noch verbliebenen Freund nach Südfrankreich, um seinen alten Chef zu konfrontieren. Dort erlebt er eine große Überraschung und die Situation eskaliert.
Du hast mir mein Geld gestohlen!
Dad? Du willst mich verarschen.
Großer Gott.
Dom, du musst dich zusammenreißen. Ich werde dich hier draußen nicht verscharren. Ich bin zu alt und habe die falschen Schuhe an.
Dom Hemingway ist ein typischer Vertreter des lakonischen britischen Gangsterfilms. Es ist eine Ode an das Kleinverbrechertum, das mit schwarzem britischen Humor gespickt ist und sehr unterhaltsam geraten ist.
Du hast ein vornehmes Kinn.
Und du hast sehr vornehme Titten. Get your rocks
on, get your rocks on. Ich will nur sagen, was ich zu sagen habe.
Hör auf zu sagen, was du zu sagen hast.
Ich sag, was ich sagen will, so wie ich sagen will.
Sag das nochmal und ich schlag dir die Zähne aus.
Du schlägst mir die Zähne aus, dann schneide ich dir ein Ohr ab.
Im Grunde meines Herzens bin ich ein Bauer, ein Sklave mit schönem Haar und robuster Leber.
Und so knackt mal ganz einfach ein Safe.
Du hast da reingewichst.
Du hast deine scheiß Hand verloren?
Was denkst du, warum ich immer den schwarzen Handschuh trage?
Ich dachte, das wäre ein Modegag oder sowas.
Modegag, spinnst du?
Die weiteren Kinostarts der Woche in der Kurzfassung. E Yves Saint Laurent ist ein Porträt über den Modeschöpfer, das auch das Lebensgefühl in Paris der 60er und 70er Jahre vermittelt und einem der einflussreichsten Modeschöpfer aller Zeiten ein Denkmal setzt. Die Schwarzen Brüder ist ein deutsch-schweizerisches Abenteuerdrama mit Moritz Bleibtreu und Richie Müller nach dem gleichnamigen Roman von Lisa Tetzner und Kurt Held. Lauf, Junge, Lauf ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans um den Überlebenskampf eines aus dem Warschauer Ghetto geflüchteten jüdischen Jungen. In Friends from France reist 1979 ein französisches Paar als Touristen getarnt hinter den eisernen Vorhang, um dort jüdische Dissidenten zu unterstützen. Viel Spaß im Kino mit unseren Kinotipps wünscht euch Erik von www.kinocast.net. So, jetzt die spannende Frage. Was war hier für dich dabei?
Nichts.
Dann musst du alte Filme nachholen oder Amazon Prime gucken.
Nee, ich werde mir auf jeden Fall Lego nachholen. Da kam jetzt überall sehr gut an. Ich habe ein paar Leute, die drin waren und ja, bin immer noch drauf gespannt. Und Noah vielleicht mal gucken. Ansonsten ja, reicht es auch bei dem guten Wetter.
Okay, dann gucken wir mal, wie es so in den Charts aussieht.
Kinocharts.
Also erstmal die US-Kinocharts. Platz 5 ist die Bestimmung Divergent. 7,5 Millionen diese Woche. Platz 4 ist Draft Day mit 9,75 Millionen. Und das ist der nächste Film mit Kevin Costner dieses Jahr. Gedreht von Ivan Reitman, der durchaus bekannt sein dürfte durch diverse Geschichten. Kindergartenkorb zum Beispiel.
Ach
oder
Gott.
Was hat er noch alles gemacht? Weiß gar nicht. Ganz viel. Ein Hund namens Beethoven.
Wow.
Glaube ich. Ja. Mit Kevin Costner als NFL-Draft. Oder geht es um diesen NFL-Draft? Das heißt, es ist dann die Phase, wo dann die Teams sich neue Spieler rauspicken können. Ja. Sportdrama im NFL-Bereich. Vielleicht eher für die Kollegen vom Sneakpot interessant, die ja in der Szene sich da durchaus gut auskennen. Ansonsten Platz 3, Oculus mit 12 Millionen, ist ein Horrorfilm. Da geht es irgendwie darum, da ist jemand zu Tode gekommen und wenn ich es richtig gelesen habe, irgendwie die Schuld liegt wohl auf dem Mann der Familie und die Frau will aber beweisen, dass der Mann nicht schuld war, sondern irgendwelche übernatürlichen Phänomene und entfesselt dabei irgendwas.
Ja,
mal gucken. Ja, Platz, wie gesagt, Platz 3 in den USA. Platz 2, Rio, Dschungelfieber. 39 Millionen, puh, Hammer. Und Platz 1, Return of the First Avenger. 41 Millionen in der zweiten Woche. In der ersten Woche waren es ja 96, puh, haut ganz gut rein. Und in Stuttgart, da sieht das ein bisschen anders aus, nämlich wie folgt. Platz 10 ist wieder eingestiegen, Long Way Down. Platz 9, stark gefallen, Bibi und Tina, der Film. Platz 8, Patterson und Findus, immer noch drin. Platz 7, immer noch Platz 7, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Platz 6, neu eingestiegen, der Super-Hypochonder.
Sehr gut.
Ganz Deutschland hat er, glaube ich, 55.000 Besucher gehabt, was nicht schlecht ist. Platz 5, The Return of the First Avenger. Platz 4, Die Bestimmung, Divergent. Platz 3, Noah, nochmal ein Stück gestiegen. Platz 2, neu eingestiegen, der Lego-Movie. Also der ist dann bestimmt nächste Woche auf 1. Und Platz 1, Rio 2. Und fällt uns auf, sehr viele Kinderfilme. Ja, sind noch Ferien.
Ja.
Schauen wir mal, was da noch so passiert hier. Es wird langsam kalt hier draußen. Wie sieht es mit deinen DVD-Tipps aus?
Alex, Blu-ray und DVD-Tipps.
Ich habe geguckt und diese Woche ist brutal schwach. Also kam nichts. Also klar kommen Sachen raus wie Charlie Chaplin Boxen oder so ein Kram. Nein, es kommt auch nichts, was ich wieder verpeilt habe mit Weißes Rössl oder sowas. Ja. Also mir ist nichts aufgefallen. Ich habe auf zwei Seiten geguckt. Wahrscheinlich Ferien haben wahrscheinlich die Leute, die Labels auch keine Lust, großartig zu arbeiten. Und ja, also wer was findet, kauft es euch. Aber ich habe jetzt nichts gefunden. Kauf mir selber auch nichts und habe auch nichts gesehen, wo ich jetzt sage, könnt euch interessieren.
Okay, dann müssen wir auch nichts empfehlen. Aber Tipp für euch, bei Amazon gibt es jetzt gerade wieder so Blitzangebote. Also die haben ja schon eine ganze Zeit wieder so Blitzangebote. Aber diesmal sind ab und zu mal ganz gute Sachen dabei. Gab es jetzt die Gravity 3D Blu-ray. Ich habe zwar kein 3D, aber ich wollte es nur euch mal empfehlen. Die gab es irgendwie sehr günstig mal. Und auch ab und zu mal andere Filme. Feedback haben wir auch bekommen.
Briefkasten.
Eigentlich ein reguläres und der Rest war bezogen auf das Gewinnspiel. Und das eine reguläre, das war vom... Einen Moment, ich habe es gleich.
Dadurch, dass wir hier draußen wieder im Stehen agieren, ist alles nicht so einfach. So, jetzt muss ich hier mal mein Knie als Tisch benutzen. Hier ist es. Und zwar vom Gnislev, das war zur Folge 336, Dom Hemingway. Er schreibt, hatte Dom Hemingway gestern in der Sneak. Ich muss sagen, dass der Film vermutlich unter der Synchronisation leidet. Durfte gestern die deutsche Fassung sehen und hatte das Gefühl, dass einige Eskapaden sprachlich etwas entschärft wurden. Kann mich natürlich täuschen. Insgesamt ein durchaus unterhaltsamer Film, der zwar ein wenig zu sehr versucht, wie ein früher Guy Ritchie-Film zu wirken, aber mit Jude Law einen super Hauptdarsteller hat. Kann ich soweit unterschreiben. Die englische Fassung kenne ich jetzt nicht. Starte diese Woche in Deutschland. Gucken wir einfach mal, wie der dann so performt. So, und dann kommen wir doch gleich mal zur Gewinnspielauslosung. Wir hatten ja einen bahnbrechenden Rekord an Teilnehmern hier, bei die Blu-ray von Malavita haben wollten, nämlich 3 Leute. Das ist natürlich etwas schwach, liebe Leute. Aber was sollen wir machen? Wir losen auch unter 3 aus. Vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr euch manchmal die Podcasts noch ein bisschen aufhebt. Mache ich ja auch. Und wenn ihr es natürlich jetzt zu spät hört, den Podcast, dann ist es schon ausgelost. Da habt ihr Pech gehabt. Also, 3 Leute. Der Michael K. Das war ja die Frage, welche Mafia-Figur wärt ihr gerne im Film? Und was die Leute geschrieben haben, könnt ihr ja mal nachlesen. Die Jule hat noch geschrieben unter Willems. Schöne Grüße an den Willems übrigens. Das heißt 3 Leute. Und ich habe hier einen Zufallsgenerator mitgebracht. Du durftest schon einen Blick auf das Ziehungsgerät werfen. Das heißt, wir haben einen großen Würfel. Ich mache auch mal ein Foto davon hier, damit wir das Ziehungsgerät hier kurz vor dem Einsatz fotografieren. So, ist aufgenommen. Das heißt, Moment, jetzt muss ich noch ganz kurz nachgucken. Der Michael K. belegt hier die Nummern 1 und 2 auf unserem 6er Würfel. Die Julie belegt die 3 und 4 und der Willems die 5 und 6. So, dann würfel mal hier los.
Soll ich es auf den Boden schmeißen?
Würfel mal hier nicht gerade auf die Straße.
Richtig Bowling.
So, oh, das ist die 5. Wer war das?
Willems.
Der Willems. Der Willems hat gewonnen. Super. Also, wir haben das hier unter Zeugen hier mitten in der Nacht. Auf der Straße haben wir mit einem sehr großen Würfel gewürfelt. Ihr seht das ja als Bild. Wenn das, oh, die Polizei kommt jetzt
auch schon, ja.
Die denken ja, was machen die denn da? Illegales Glücksspiel hier mit Würfeln. Jetzt müssen wir noch irgendwie Münzen oder Geldscheine hier rumwerfen. Der Willems, genau. Er hat, glaube ich, Malavita sogar schon gesehen. Er schreibt nämlich, hat mir damals echt gut gefallen. Wahrscheinlich in das Kino oder in das Sneak. Ja, Willems, du kannst dich jetzt davon mehrfach auf der Blu-ray überzeugen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Und alle anderen, hört auch weiter zu. Es wird immer mal wieder was geben. Ich habe auch wieder einige Sachen in Aussicht, die ich bekomme. Hast du noch irgendwas?
Nein, heute nicht.
Ist auch jetzt sehr kalt geworden heute. Dann möchte ich mich bedanken für die Unterstützung des Kinocasts durch eure Flatterspenden, nämlich in der letzten Woche Nidramred, Thomas Rave und ein Unbekannter. Und bei Amazon wurde wieder ein bisschen geshoppt über unsere Affiliate-Links. Alisisk Band 2 und 3. Ich glaube, das ist irgendeine Graphic Novel, die ich nicht kenne. Wer das bestellt hat, kann mir mal sagen, was das so ist. Ein Buch Vegan for Fun. Vegane Küche, die Spaß macht. Ja, wäre jetzt nicht ganz so mein Fall.
Nee.
und Full Metal Alchemist. Folge 1 bis 12. 12er DVD-Set, Deutsch DVD. Kenne ich nicht. Ist irgendeine Serie. Wahrscheinlich Anime.
Ja, sagt mir auch nichts.
Ja. Aber vielen Dank, liebe Leute, für das fröhliche Einkaufen.
Genau. Kauft auch mal Bücher zum Grillen. Wir haben jetzt, langsam wird das Wetter besser.
Ja, oder ein Grill. Oder Grillzubehör, Grillanzünder.
Ladet uns dann ein.
Genau. So, dann ich werde jetzt diese Woche auch mal vielleicht mal in der alten Heimat irgendwie so lang kommen. Vielleicht hole ich mir am Donnerstag auch ein paar Thüringer Roster. Wir werden auch über Ostern mal ein bisschen grillen. Mal gucken.
No.
Das ist natürlich jetzt nichts für den oder die, die das vegane Buch gekauft hat. Die kauft jetzt nie wieder was hier. ja, dann lasst es euch gut gehen. Soll ja wieder schön werden, das Wetter. Und an alle Schalke-Fans da draußen, sorgt mal dafür, dass die nächste Woche beim VfB verlieren. Wir brauchen die Punkte.
So sieht's aus.
Genau. Ihr habt doch schon genug, ihr seid doch schon Platz 3. Ihr habt doch schon den Champions-League-Platz sicher. Jetzt, ja genau, jetzt redet doch mal mit eurer Mannschaft. Ihr seid doch sonst so sympathisch.
Genau.
Also, bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Und jetzt kommt der Trailer zum Film.
In 5 Minuten wird dieses Team tausende Leben retten. Unter keinen Umständen darf dieser Koffer das Gebiet verlassen. Sonst gibt es Krieg.
Er ist unterwegs.
Ob du willst oder nicht, wenn du für die CIA arbeitest.
Alle Teams auf Position.
Bestimmt sie dein ganzes Leben. Ich will nicht mein Leben lang für sie töten.
Sie sind der beste Agent für diesen Job, Ethan. Wir brauchen sie.
Ich will etwas mehr Zeit mit meiner Tochter und meiner Frau verbringen.
Warum hast du Mom und mich verlassen?
Es lässt sich nicht so leicht beantworten.
Ich wollte dich bitten, auf Zoe aufzupassen, wenn ich in London bin.
Das kriege ich hin.
Du musst mir was versprechen. War's das? Arbeitest du wirklich nicht mehr für sie?
Was ist mit mir los?
Sie sind krank, Ethan. Aber dieses experimentelle Medikament könnte Ihnen Ihr Leben zurückgeben.
Dann kaufe ich mir mein Leben zurück, indem ich für Sie töte?
Das ist der Job. Sie haben 3 Tage für den Auftrag.
Viele Väter sind im Verkauf tätig. Aber keiner zieht sich so an wie du.
Sorry.
Ich will heute kochen, eine Spaghetti-Soße und ich brauche deine Hilfe.
Wie der Zufall so will, sitze ich gerade in einem Meeting mit einem waschechten Italiener. Ich kann dir ein tolles Rezept geben. Sagen Sie Hallo zu meiner Tochter.
Hallo, ich bin Guido.
Sicher, dass das funktioniert?
Nein, nur, dass Sie das Medikament probieren müssen, sonst sind Sie in 3 Tagen tot.
Sie sagten, er würde einer sein. Nicht 5. Ich dachte, ich hol dich ab.
Hast du das gehört?
Das Reserverad hat sich gelöst. Hey! Ich unterhalte mich gerade mit meiner Tochter. Tut mir leid, Schatz. Wo waren wir?
Nicht vom Kino, nein. Okay. Ja, wieder was für die Outtakes. Genau. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja.
Der Kinocast entsteht in Zusammenarbeit von kinocast.net, sneakfreaks.de und Chilled FM.